Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Behandlungen auf höchstem Niveau. klinikbethanien.ch.
Heute reden wir über ein Thema, das viele unterschätzen. HPV im Kopf-Hals-Bereich. HPV-Viren sind nicht nur im Zusammenhang mit Gebärmutterhalskrebs relevant, sondern spielen auch bei Tumor im Mund-, Rachen- und Halsbereich eine immer wichtigere Rolle. Zu Gast bei uns ist Professor Dr. Martina Brogli-Deppen. Sie ist Hals-Nasen-Ohrenärztin, spezialisiert auf Tumorerkrankungen. Und über das Thema wollen wir jetzt reden. Zuerst einmal natürlich mit einer kleinen Definition, was ist HPV erklärt?
Ja, also HPV, das steht für das humane Papillomavirus. Das ist ein Virus, wo es ganz, ganz viele verschiedene Typen gibt, mittlerweile über 400. Man teilt die einteilen in eine Gruppe, die sogenannte Low-Risk-Viren heisst. Die machen eigentlich gutartige Sachen, wie zum Beispiel Warzen, das kennen die meisten. Hautwarzen oder auch Kondylom im Genitalbereich. Und dann gibt es eben die sogenannten High-Risk-Typen. Die können eben Krebs machen.
Wovon kommen denn die Viren?
Die Viren, die sind eigentlich wirklich überall vorhanden. Also man sagt, dass 99% der Bevölkerung kommt irgendwann mal in Kontakt mit so einem Virus. Das kann übertragen werden über Berührungen, das kann übertragen werden über das Küssen, über sexuellen Kontakt. Also das ist etwas, das eigentlich überall rum ist.
HPV im Kopf-Hals-Bereich wird zunehmend relevant. Das ist, glaube ich, ein bisschen neu, oder?
Ja, also ganz neu auch nicht. Aber man hat eigentlich 2008 hat man eigentlich so ein bisschen realisiert, Moment mal, das fängt eben nicht nur für den Genitalbereich an wichtig zu werden, sondern das spielt auch im Hals eine Rolle. Und dort eben ganz an einem speziellen Ort. Also es ist nicht einfach ein Krebs, wo quasi überall kann auftreten kann, sondern es ist ganz typisch, dass das die Mandeln oder die sogenannte Tonsille, das lymphatische Gewebe, das wir haben, einerseits eben im Bereich der Rachenmandeln, aber auch hinten an der Zunge, in der sogenannten Zungengrundmandel, dort kann das Virus sich festsetzen und Krebs machen.
Und wer ist denn betroffen von dem? In meiner Vorstellung ist das immer die Frau.
Ja, genau. Also früher war das ja wirklich auch ein Virus, das die Frau betroffen hat. Darum hat man, wo man den Impfstoff entwickelt hat, das hat dann 2008, hat man einen Impfstoff können anbieten, dann sind nur die Mädchen geimpft worden. Ist auch im Impfplan ganz klar gewesen, das betrifft die Buben nicht. Und dann hat man aber plötzlich realisiert, Moment mal, eben für den Rachenbereich ist das durchaus relevant für die Männer. Ist sogar häufiger bei den Männern wie bei den Frauen. Und natürlich sind dann auch noch andere Erkenntnisse dazugekommen, dass es zum Beispiel im Genitalbereich durchaus auch den Analbereich kann betreffen kann, dass es auch selten mal am Penis so etwas kann geben. Also es ist dann plötzlich, hat man gemerkt, es betrifft schon nicht nur Frauen.
Warum ist das so lange gegangen?
Ja, das ist eine gute Frage und es ist eigentlich auch noch interessant, wenn man so ein bisschen die Prävalenzentwicklung anschaut. Es ist nämlich effektiv so, dass das eine Minderheit gewesen ist und man jetzt eigentlich eben so in den letzten knapp mittlerweile doch schon 20 Jahre gemerkt hat, aha, mal, das nimmt zu. Es gibt so noch spannende Zahlen aus zum Beispiel Spanien, wo das sehr selten ist. Und man hat schon den Eindruck, dass das mit dem zu tun hat, dass man je rigider die Gesellschaft ist und je weniger sexuelle Partner das man hat, desto seltener ist eigentlich die Übertragung von diesen Viren. Und entsprechend hat man schon den Eindruck, dass es ein bisschen mit dem zu tun hat, dass unsere Gesellschaft freier geworden ist, dass wir früher sexuellen Kontakt haben, dass wir mehr Sexualpartner haben. Also es hat wirklich etwas auch mit dieser Sexualentwicklung zu tun.
Ist das etwas, was in dem Fall schon in den 60er Jahren, in den wilden 60er Jahren auch schon aufgetaucht ist und schon das Thema war?
Ja, also eben das Thema wurde ist wirklich eigentlich erst später. Mhm. Aber das liegt natürlich auch daran, da gibt es auch sehr spannende Untersuchungen, wo man können auf Blutproben zurückgreifen und gesehen hat, dass eigentlich die Reaktion auf das Virus mit der Bildung von Antikörpern bis zu 20 Jahre vor einer Tumorentstehung überhaupt schon auftritt. Also das ist ein langsamer Prozess von so einer Infektion, die kein Symptom macht, bis zu der Entwicklung von einem Tumor. Und entsprechend liegt natürlich das alles eigentlich auch schon viel weiter zurück, als wir jetzt so ganz verstehen.
Über das reden wir ja noch, dass es eben kein Symptom macht. Das ist auch eine gewisse Problematik. Wer trifft denn das von den Altersgruppen her? Alle oder vor allem Jüngere?
Ja, also jetzt ist so eigentlich der Klassiker, ist wirklich, dass so zwischen 40 und 60 Patienten betroffen sind, die dann eben mit so einem Rachenkrebs dann kommen.
Kann man sagen, das ist etwas, das massiv zunimmt?
Nein, also massiv zunehmen tut es nicht. Grundsätzlich Kopfhalstumoren, das ist der 8. häufigste Tumor. Wenn man das jetzt natürlich vergleicht mit Zahlen vom Lungenkrebs oder vom Brustkrebs, dann ist es ein seltener Krebs. Aber was einfach spannend ist, ist, dass man sieht, dass der Anteil an HPV-assoziierten Tumoren deutlich zugenommen hat im Vergleich zu den anderen. Und das hängt auch damit zusammen, dass man glücklicherweise eigentlich könnte sagen, dass früher der typische Krebs im Kopf-Hals-Bereich ist eigentlich der vom Raucher, wo auch noch zu viel Alkohol getrunken hat. Die beiden Risikofaktoren miteinander haben eigentlich einen Großteil von diesen Tumoren verursacht. Und jetzt haben wir eine zweite Gruppe, nämlich typischerweise Menschen, die wenig Risikofaktoren sonst haben und trotzdem mit dem Krebs kommen. Und dort sieht man eben eine deutliche Zunahme.
Ich frage jetzt ganz naiv, eben die Frauen, die geimpft sind, die man schon lange irgendwie hat dazugeschaut, sind die weniger betroffen?
Also zumindest, wir haben da leider aus der Schweiz noch nicht entsprechende Zahlen, aber was man klar sieht, jetzt in Australien, wo schon länger ein sehr gut funktionierendes Impfprogramm hat, die haben zum Beispiel Kondylom, also das sind eben die Warzen im Genitalbereich, die haben die komplett ausgemerzt. Also das ist wirklich dort eigentlich nicht mehr vorhanden. Und eben bis jetzt das wirklich greift mit den Tumoren, da erwarten wir schon noch ein bisschen, dass es ein bisschen mehr Zeit braucht. Aber das ist ganz klar das, wo man davon ausgeht, wenn die Impfquote besser wird, dann auch die Menschen, die geimpft sind, wirklich geschützt sind vor dem Krebs.
Ich habe jetzt als Mann noch nie von dieser Impfung gehört für Männer. Ist das jetzt etwas, das erst anläuft?
Oder? Ja, also das ist effektiv so. Seit 2015 ist die Impfung auch für die Buben zugelassen. Und ist aber initial eigentlich nur so als empfohlen, so ein bisschen drin, also sozusagen eine fakultative
Impfung. Immer noch, oder trotz der Erkenntnis?
Jetzt ist es wirklich im normalen Impfprogramm ist es jetzt drin. Also jetzt wird ganz klar empfohlen, Buben sollten auch geimpft werden. Aber das ist jetzt halt etwas, was wirklich erst kurz so ist. Und es ist noch spannend, es gibt jetzt eine Erhebung vom BAG, die geschaut hat in der Periode zwischen 2017 und 2019, wie hoch ist die Durchimpfungsrate bei den Buben. Und das war dort 17%. Jetzt zwischen 2020 und 2022 ist es immerhin schon 49%. Also immerhin jetzt die Hälfte der Buben werden geimpft.
Was ist mit allen, die nicht mehr Buben sind oder nicht mehr Mädchen sind? Gibt es da, oder ich habe ja vorher gesagt, zwischen 40 und 60 ist jetzt so ein bisschen die Zielgruppe, die das ausbricht. Hat man da noch Möglichkeit?
Nein. Also in diesem Zeitpunkt ist es wirklich zu spät. Man hat schon Möglichkeit, also empfohlen wird ja eigentlich, dass so ein Zwei-Dosis-Schema zwischen 11 und 14. Und wenn man den Zeitpunkt quasi verpasst hat, dann kann man schon bis 2024, glaube ich, kann man noch nachimpfen, macht auch durchaus Sinn. Aber später ist es nicht mehr sinnvoll. Dann geht es halt wirklich darum, dass man eigentlich eher das andere versucht, nämlich möglichst an das zu denken und das früh genug zu erkennen.
Passiert ja nie im Rahmen einer Routineuntersuchung, dass man das so anschaut. Der hat gesagt, es ist nicht etwas, was man merkt. Gibt es Leute, die eine Vorsorgeuntersuchung machen in diesem Bereich?
Ja, also wir haben das mal versucht, wenn wir mal geschaut haben. Im Genitalbereich ist ja das etwas super gut etabliert schon. Mit dem sogenannten Krebsabstrich, den man dort machen kann. Wir haben mal etwas Ähnliches versucht im Rachenbereich. Es würde grundsätzlich funktionieren. Aber es hat sich jetzt noch nicht bewährt, weil wir eigentlich wie noch nicht so recht wissen, was dann die Konsequenzen daraus wären, wenn wir jetzt das Virus würden nachweisen im Rachen. Weil ein Nachweis von einem Virus heisst nicht ein Nachweis von einem Krebs. Es gibt ganz spannende Marker im Blut, wo ich eigentlich wirklich hoffe, dass die bald dann mal käuflich erwerblich sein werden und könnten so in ein Programm integriert werden. Aber an diesem Punkt sind wir noch nicht. Im Moment, glaube ich, ist eine ganz wichtige Message, auch wenn man eben nie geraucht hat und nie Alkohol getrunken hat, den Krebs gibt es. Und es ist vor allem natürlich auch wichtig, dass Grundversorger an das denken. Weil er äußert sich recht häufig eigentlich so, dass es Knoten gibt am Hals, wo man eigentlich zuerst meint, das sind irgendwelche so Halszysten.
Also aussen, spürbar.
Ja, spürbare Knoten am Hals. Das ist eigentlich so ein bisschen der Klassiker, wie die diagnostiziert werden aktuell. Und häufig wird das unterschätzt und man denkt, das ist eine so eine gutartige Zyste. Und dann merkt man erst, wenn dann die draußen ist, ah nein, das war eine zystische Metastase gewesen. Das ist recht eine häufige Fehldiagnose eigentlich. Und das ist eigentlich schade, weil da hätte man schon ein bisschen früher reagieren können. Und das Gemeine ist ein bisschen, dass die Punktionen, die man dann sonst ja macht bei diesen Knoten, weil die eben sehr zystisch sind, sehr viel Flüssigkeit beinhaltet, nicht so eine gute Aussagekraft haben. Mhm. Das heisst, zwei Drittel lediglich sind positiv, immerhin 30% sind falsch negativ. Also es ist durchaus dann möglich, dass man das eben falsch interpretiert. Und dann, glaube ich, ist es halt auch schon so, dass wenn sich in den Mandeln etwas entwickelt, das sieht man eigentlich, das spürt man eigentlich. Aber schön wäre natürlich, man würde das schon merken, bevor ein wirklicher Krebs da ist. Aber an diesem Punkt sind wir leider noch nicht.
Also wir müssen ganz klar unterscheiden, ein Virusträger ist nicht gleich Krebs, aber der Krebs entsteht aus dem Virus.
Ganz wichtig.
Immer.
Ganz wichtig.
Immer.
Also es gibt, wie gesagt, auch die Krebs, die durch Rauchen und Alkohol entstanden sind.
Aber der Virus ist Voraussetzung, dass der Krebs kommt, oder?
Aber es gibt den virusinduzierten Krebs, der nichts mit dem Alkohol und dem Rauchen zu tun hat. Mhm. Und der entsteht nur, wenn man eine Infektion hatte. Und dann unterscheiden wir eben die sogenannten transienten Infektionen. Die werden vom Immunsystem wieder cleared, also die werden aufgelöst.
Also nicht jeder, der den Virus hat, bekommt automatisch einen Krebs?
Im Gegenteil. Also das wäre ja dann sehr häufig, wenn wir ja davon ausgehen, dass eigentlich jeder mal mit dem Virus in Kontakt kommt. Glücklicherweise gar nicht. Unser Immunsystem ist eigentlich sehr, sehr patent und bringt das weg, das Virus. Aber es gibt eben selten, dass es sich so ein bisschen wie festsetzen kann. Und das ist ein bisschen gemein. In diesen Mandeln hat es ja die Einbuchtungen, die sogenannten Krypten. Und am Boden von so einer Krypte kann dann eben wirklich dann so ein Virus sich festsetzen und kann dann über die Zeit, aber eben da reden wir 15, 20 Jahre, dann so einen Krebs machen.
Wie aggressiv ist der Krebs?
Das ist eigentlich die gute Message vom Ganzen. Wenn wir jetzt schon sagen, das Ganze nimmt zu, dann kann einem ja das sehr beunruhigen, aber die gute Message vom Ganzen ist, der ist extrem gut heilbar. Der reagiert sehr gut auf alle Therapien, die wir anbieten können. Einerseits kann man den meistens operieren. Es gibt aber auch Situationen, dass man sich für eine Bestrahlung entscheidet, da reagiert er auch sehr, sehr gut drauf. Also von dem her, die Heilungschance von so einem HPV-assoziierten Tumor ist über 90%.
Aber die Gefahr ist natürlich, dass man ihn sehr, sehr spät entdeckt.
Ja, wobei da ist auch noch die gute Nachricht. Oder? Früher war es für uns eigentlich immer so, gewesen, wenn jemand dann schon Lymphknoten befallen hatte, dann war das ein ganz schlechter prognostischer Faktor gewesen. Und jetzt haben wir realisiert, bei diesen HPV-assoziierten Tumoren, die machen so schnell, machen die Lymphknoten ablegen, was eigentlich dann wieder gut ist, weil man sie dann ja auch entdeckt haben von dem. Aber ist nicht gleich prognostisch wichtig. Also von dem her, ja, man braucht dann halt eine entsprechende Therapie. Die Therapie kann belastend sein, aber die Chance, dass man geheilt ist und auch mit einer guten Funktion geheilt bleibt, ist extrem groß.
Operation, was gibt es denn für Folgen, für Kollateralschäden, die daraus entstehen können?
Das Spannende von diesen Tumoren ist eben eigentlich wirklich, dass die häufig so ganz kleine primäre Herden machen, eben in den Mandeln. Und dann kann man mehr oder weniger mit einer Mandeloperation eigentlich den Tumor entfernen. Man redet dann von einer sogenannten erweiterten Tonsillektomie. Man muss ein bisschen Abstand nehmen, aber man kann grundsätzlich, ist es wie eine Mandeloperation. Und dann muss man halt noch die Lymphknoten am Hals wegnehmen. Und das ist aber eigentlich auch eine Operation, die sehr, sehr gut toleriert wird. Und dann ist es spannend, zum schauen, ja, sind jetzt da noch irgendwelche zusätzlichen Faktoren da, die dazu führen könnten, dass der Krebs wieder zurückkommt. Und je nachdem, wenn solche Risikofaktoren vorhanden sind, wie zum Beispiel, dass jemand mehr wie ein Lymphknoten schon befallen hat oder dass der Lymphknoten relativ gross war, dann kann es sein, dass man empfiehlt, zusätzlich zur Operation eine Bestrahlung zu machen.
Gut, gibt es Möglichkeiten, dass man da ein bisschen vorbeugen kann? So ja. Leben wie in Spanien.
Genau. Das ist eben wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, Ich empfehle das eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt da müssen total panisch werden und das Gefühl haben, wenn wir jetzt da eine normale Sexualität ausleben, dann setzen wir uns da grosse Risiken aus. Ich bin wirklich sehr davon überzeugt, dass man die Impfung machen sollte für alle die, die jetzt haben können. Mhm. Und dass man halt wirklich ein bisschen mehr die sogenannte Awareness schärfen, also dass man das kennt, dass man das gehört hat, dass man das irgendwie auch daran denkt. Und dann ist ja nachher am Schluss die Behandlungschance sehr, sehr gut. Und darum glaube ich, müssen wir dort jetzt nicht mehr machen. Aber wenn natürlich in Zukunft noch der Früherkennungs- Möglichkeit käme mit dem Bluttest, dann hätten wir wie normal ein Tool mehr, um wirklich Patienten dann eben früh genug auch identifizieren.
Der hat es angetönt, aber ich frage trotzdem noch ein bisschen direkter. Also Leute, die jetzt das Gefühl haben, uff, ja, ein wahnsinniges wildes Sexleben oder so irgendwie Angst haben und so. Macht ein Besuch beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt Sinn?
Eigentlich macht das keinen Sinn, nein. Also wenn man natürlich eine Veränderung festgestellt hat, dann wirklich das Gefühl, ich sehe da etwas, was für mich komisch aussieht, dann macht es absolut Sinn. Wir machen zum Teil bei Patientinnen, die genital wirklich so eine sehr ausgeprägte HPV-Infektion haben, mit entsprechenden auch Krebszellen dort schon. Dort machen wir zum Teil so Abstriche im Rachen, um zu schauen, ob die allenfalls auch im Rachen HPV-High-Risk-Viren haben. Und interessanterweise, wir finden es selten. Also das allein zeigt eigentlich schon, nein, so eine Screening-Untersuchung, das macht wirklich keinen Sinn. Ich setze sehr darauf, dass man eben, wenn man das geschärft hat, wenn man das weiss, wenn man rechtzeitig daran denkt, dann finde ich, dann sind wir sehr gut unterwegs.
Das Immunsystem ist angesprochen. Also es macht schon Sinn. Oder ich kann etwas machen, wenn ich, weiss nicht, Sport treibe, gesunde Ernährung, kein Alkohol oder wenig Alkohol, kein Tabak. So solche Sachen helfen schon.
Absolut. Also es ist auch interessant, ich habe vorher, dass er so vielleicht ein bisschen plakativ formuliert hat, gesagt, Rauchen spielt bei denen keine Rolle. Das stimmt nicht. Rauchen spielt definitiv eine Rolle, weil es einerseits wirklich das Immunsystem lokal reduziert und wir gesehen haben, dass das Risiko, so eine persistente Infektion zu haben und aus dem heraus dann einen Krebs zu entwickeln, grösser ist bei den Rauchern.
Also von gilt, dem, ich tue jetzt mal dort noch ein bisschen auf, gilt auch für alle anderen Tabakformen, Vapes oder Snooze oder was heute alles rum ist.
Schwierige Frage, weil da fehlt uns im Moment noch ein bisschen die Erfahrung. Also Snooze ist sicher ganz etwas Wichtiges, zum Wissen, dass das eben Krebs verursacht. Vor allem natürlich dann lokal, also in der Mundschleimhaut. Also von dem her kann ich das überhaupt nicht empfehlen aus meiner Warte. Bei diesen ganzen E-Zigaretten und all die das ist noch ein schwieriges Thema. Man hat dort gemerkt, natürlich hat es den Verbrennungseffekt nicht. Von dem her ist es schon auch für die Lunge scheint es ein bisschen weniger belastend zu sein. Aber wir haben trotzdem auch den Effekt vom Nikotin, der die Gefäße eng macht. Also wirklich gesund ist es in dem Sinne auch nicht.
Also, aber dass wir das einfach noch schnell angeschnitten
haben. Zum effektiv quasi normalen Nikotinkonsum in Form von Zigaretten, dort wissen wir, dass es eben eine Relevanz hat. Und was auch interessant ist, da haben wir eine grosse Studie gemacht, wo wir geschaut haben, die Zusammensetzung, das sogenannte Mikrobiom in der Mandeln, unterscheidet sich das bei den Patienten, die nachher so einen Krebs haben und bei denen, die keinen haben? Und das unterscheidet sich tatsächlich. Und da geht man sehr davon aus, dass eben je nachdem, wie die bakterielle Zusammensetzung in diesen Mandeln ist, ist dann eben auch die Immunantwort besser oder schlechter, wenn dann noch so ein Virus dazukommt. Und darum ja, also unser Immunsystem spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und je besser wir das stärken können, desto kleiner ist das Risiko, dass wir so einen Krebs bekommen.
Also ganz wichtig, wir nehmen mit, es ist nicht ein Frauenproblem, es ist ein Frauen- und Männerproblem. Es gibt Impfungen, auch für Buben, die man früher einfach bei den Mädchen hatte. Der Krebs ist nicht so gefährlich wie andere Krebsarten. Man kann ihn gut behandeln, die Chancen sind sehr gut. In welchem Moment, vielleicht noch abschliessend, sollte man es ärztlich abklären?
Also eben ganz wichtig, ab dem Moment, wo man entweder gesehen hat, dass irgendetwas an diesen Mandeln so ein bisschen komisch aussieht, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, es stört einem irgendetwas beim Schlucken, also dass man das Gefühl hat, da ist etwas in meinem Hals. Oder natürlich spätestens, wenn man auch merkt, da hat man wirklich einen Knoten, der sich da gebildet hat am Hals, der nicht von selber wieder zurückgeht. Das sind sicher lohnenswerte Momente, um sich da genauer untersuchen zu lassen.
Spannende Informationen über ein Thema, das nicht so Alltag ist. Professor Dr. Martina Brogli-Deppen war das. Sie ist Hals-Nasen-Ohrenärztin, spezialisiert auf Tumorerkrankungen.
Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.